nachts ist er alle 2 Stunden wach geworden. Also das war schon anstrengend. Das habe ich dann auch gemerkt, dass ich selber auch ein bisschen dünnhäutiger geworden bin.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute darüber, wie sich der Schlaf von Eltern verändert, wenn sie ein Kind bekommen. Gerade dazu gehört habt ihr Jonas. Er ist 29, lebt in Aschaffenburg und ist Vater eines 1,5-jährigen Kleinkindes. Und er erzählt uns in dieser Folge, was die Geburt ihres Sohnes mit seinem und mit dem Schlaf seiner Frau gemacht hat.
Und der Schlaf von Eltern junger Kinder ist auch eins der Themen, zu denen ihr uns einige E-Mails geschrieben habt an unsere E-Mail-Adresse überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und Ilka, du hast im Vorfeld der Aufzeichnung auch mit einigen unserer Hörerinnen per E-Mail hin und her geschrieben.
Ja, genau. Und auch deren Perspektive bringe ich hier mit. Und natürlich auch ihre Fragen, von denen gibt es auch viele.
Wir klären, wie sich dieser Schlafmangel auf Eltern auswirkt, welche Rolle das Stillen für den Schlaf spielt und welche Möglichkeiten und Anlaufstellen es gibt, wenn man alleine nicht mehr weiter weiß.
Und am Ende unserer Folge wie immer unser Schlafmythen-Check, den kennt ihr. Da geht es heute drum, was an dem Tipp "Schlaf doch, wenn dein Kind schläft" dran ist. Und damit schön, dass ihr zuhört. Ihr seid bei Überschlafen gelandet, dem wissenschaftlichen Podcast über Schlaf von Deutschlandfunk Nova. Mit mir, Ilka Knigge, ich bin Moderatorin und Autorin und mit meiner wunderbaren Kollegin wie jede Woche hier, Dr. Christine Blume. Sie ist Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und an den universitären psychiatrischen Kliniken auch in Basel.
Ja, hallo. Ilka, du hast für diese Folge mit einigen Eltern gesprochen, unter anderem mit Jonas, den wir gerade schon gehört haben, aber eben auch mit einigen Hörerinnen, die uns E-Mails zum Thema Schlaf von Eltern junger Kinder geschrieben hatten. Und wir wollen an dieser Stelle einmal vorab sagen, es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema. Jedes Kind ist anders, jedes Elternteil erlebt die Situation anders. Und deshalb haben wir auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir wollen einfach versuchen, ein paar Einblicke zu geben und wie immer auch wissenschaftliche Erkenntnisse, sofern es die gibt, mit einfließen zu lassen. Mhm.
Ja.
Fangen wir doch mal bei Jonas an. Ilka,
bitte.
Was hat sich für ihn und seine Frau geändert, als das Kind kam?
Also seine Formulierung war, der Kleine hat unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Wir haben natürlich besonders auf den Schlaf geschaut, als wir gesprochen haben. Und da hat Jonas erstmal erzählt, dass sein Sohn ein Frühchen war. Das war erstmal für alle eine anstrengende Zeit. Die konnten halt nicht direkt nach Hause. Und der Kleine hat natürlich wie jedes Neugeborene nachts nicht durchgeschlafen. Seine Frau hat gestillt oder abgepumpt. Also haben die beiden, wie viele junge Eltern, so einen unterbrochenen Schlaf erstmal gehabt. Aber als es dann losging nach Hause, hat sich der Körper, zumindest bei Jonas Frau, was zurückgeholt.
Als wir nach Hause gekommen sind, so nach dieser Krankenhauszeit, wo er noch ein paar Wochen war, ist meine Frau ins Bett gestiegen und ist eingeschlafen, hat nichts mehr gehört bis zum nächsten Morgen. Da ist wahrscheinlich auch viel abgefallen und der Körper hat dann gesagt, ich brauche Energie. Da ist noch ein anderer, der sich drum kümmern kann und du schläfst jetzt. Das war tatsächlich so das erste Mal, wo wir das so richtig gesehen haben, dass der Körper wahrscheinlich sich doch in den Phasen, wenn er es dann wirklich braucht, sich das dann auch irgendwie holt und man das dann schon hinbekommt.
Ich finde das so gut, Jonas, der verbreitet immer echt so einen totalen Optimismus, ne? Wenn er das so erzählt.
Ja, ja.
Ich habe ihn dann nach den nächsten Wochen gefragt und da hat er mir das hier erzählt.
Eigentlich tatsächlich fand ich die Anfangszeit, als er zu Hause war, interessant, sagen wir es mal so. Man war öfter wach, aber man ist auch immer wieder schnell eingeschlafen, einfach weil der Kleine am Anfang ja trotzdem in Summe noch recht viel geschlafen hat, zwar mit Unterbrechung, aber er hat viel geschlafen.
Klingt, als hätte Jonas das so ganz gut verkraftet, oder?
Ja, ja, den Eindruck hatte ich insgesamt auch, dass er irgendwie so jede Phase so genommen hat, wie sie war und das irgendwie dann doch ganz gut auch alles weggesteckt hat.
Mhm. Dann lass uns doch noch mal kurz drauf schauen, was unsere Hörerinnen, die Mütter sind, über die ersten Wochen mit dem Baby geschrieben haben.
Genau, da wollte ich auch unbedingt nochmal drauf schauen, weil ich mir dachte, wie ist das? Also vielleicht geht es Müttern auch einfach anders und habe ein bisschen hin und her geschrieben mit ein paar Hörerinnen von uns. Karin hat uns über ihre Tochter geschrieben, als sie zur Welt kam, war nur die erste Nacht gut und dass sie danach dann tagsüber maximal 30 Minuten am Stück geschlafen hat, nachts maximal eine Stunde. Und das war für sie natürlich dann wirklich auch eine anstrengende, unterbrochene Zeit.
Das klingt sehr zermürbend.
Ja, Ja, Anna hat uns geschrieben, ich glaube, ich brauchte direkt nach der Geburt nicht viel Schlaf. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, am Anfang besonders müde gewesen zu sein. Also das fand ich auch total interessant, dass sie so ein bisschen gesagt hat, ach ja, gut, ich weiß jetzt gar nicht mehr so, wie das in der Anfangszeit irgendwie so war. Und auch eine andere Anna hat uns geschrieben, dass sie die ersten 2-3 Monate als sehr heftig empfunden hat. Also erstmal so dieses ganze Elternsein drum und dran, so hat sie es formuliert, aber auch bezüglich des Schlafs. Und es war auch so, dass ihr Kind anfangs nur 2 Stunden ungefähr durchgeschlafen hat in der Nacht und sie gesagt hat, wir hatten irgendwie überhaupt keinen Rhythmus, das war chaotisch. Sie hat sogar geschrieben, dass sie und ihr Mann teilweise auch Baldrian genommen haben, weil sie einfach wirklich unter dem Schlafmangel sehr gelitten haben und es war ziemlich stressig.
Ja, und das, was du jetzt gerade so erzählt hattest oder was die Hörerinnen und Hörer uns erzählt haben, das zeigt ja auch wirklich so dieses ganze Spektrum dessen, was es gibt. Also irgendwie, manche gehen da total entspannt mit um und für manche ist es echt extrem zermürbend. Und ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, die dann eben auch solche Eltern oder deren Kinder behandeln, wenn es mit dem Schlafen nicht klappt, dass das wirklich auch Situationen absoluter Verzweiflung sein können.
Ja, es ist ja super unterschiedlich. Also den Eindruck hatte ich auch. Also für manche ist es wirklich eine krasse Zeit, weil einfach alles so ein bisschen aus dem Rhythmus gerät. Mhm. Und bei anderen, ich meine, vielleicht ist das Kind anders, vielleicht tickt man selber anders, war es nicht so stressig. Also Jonas hat erzählt, dass bei ihm diese Zeit so ein bisschen später kam, wo das Kind so 2 Stunden am Stück nur geschlafen hat und dann wach war. Also dass es nicht so die Anfangszeit war, sondern wirklich das Kind war dann schon ein paar Monate alt. Aber lass uns doch an der Stelle wirklich mal gucken, was die Wissenschaft weiß. Mhm. Das ist dein Auftritt. Wie verändert sich denn der Schlaf von Eltern so in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt?
Also insgesamt muss man sagen, es gibt da eher wenige wissenschaftliche Studien mit häufig auch eher kleinen Stichproben. Und häufig werden Eltern und häufiger muss man auch sagen, nur Mütter, obwohl ja Väter auch betroffen sind, oft einfach zu ihrem Schlaf befragt. Also es gibt keine objektiven Messungen und das kann auch durchaus zu Verzerrungen führen, weil Mütter, kann man sich gut vorstellen, sich vielleicht gar nicht trauen zu berichten, wie heftig das wirklich ist. Also so mit diesem Gedanken, so wenn ich eine gute Mutter sein will, dann muss ich da jetzt einfach durch und darf nicht jammern oder darf mich nicht belastet fühlen. In einer Publikation habe ich gefunden, dass wohl 30% der Frauen nach der Geburt über einen gestörten Schlaf berichtet haben. Das finde ich ehrlich gesagt erstaunlich wenig. Da könnte man
es
sich fragen,
wenig,
ob sowas durch so Verzerrungen bedingt ist. In einer anderen Studie waren es knapp 3/4 der Frauen. Das klingt für mich fast ein bisschen realistischer, muss ich
aber
sagen.
Auch ein riesiger Unterschied, ne? Also wenn es einmal ein Drittel ist und dann 3/4, wow, okay.
Ja, also da muss man auch dann nochmal genau schauen, wie die gefragt haben, denn sowas kann natürlich auch Einfluss auf die Antworten haben. In einer Studie aus den USA, die ich ganz gut fand, wurde bei 29 Frauen mehrmals der Schlaf objektiv gemessen. Also vor und dann auch während der Schwangerschaft und dann nochmal auch 1 und 3 Monate nach der Geburt. Und die haben gefunden, als die Babys so 3 bis 4 Wochen alt waren, da hatten die Mütter mehr nächtliche Wachzeiten und haben auch insgesamt weniger geschlafen als im letzten Schwangerschaftsdrittel. Und das war besonders ausgeprägt bei Frauen, die das erste Kind geboren hatten. Eine andere Studie hat gefunden, dass die nächtliche Wachheit besonders durch das Füttern oder auch Stillen des Kindes bedingt war. Und das ist jetzt wahrscheinlich wenig erstaunlich.
Und
im Verlauf der Zeit, bis das Baby dann so 3 Monate alt war, das war ja der Untersuchungszeitraum dieser Studie aus den USA, da hat sich der Schlaf dann auch zunehmend verbessert. Und die insgesamte Schlafdauer, das fand ich ganz erstaunlich, die war dann eigentlich wieder wie vor der Geburt. Die nächtlichen Wachzeiten und Unterbrechungen, die waren aber, wie zu erwarten, nach wie vor höher im Vergleich zu vor der Geburt des Kindes. Und das zeigt auch mal, man muss da echt ein bisschen drauf schauen, auf welches Maß da geschaut wird. Also die nächtliche Wachzeit und auch diese Unterbrechungen, das ist natürlich etwas, was dann auch zu dem Gefühl des Ausgelaugtseins, des schlechten Schlafes beiträgt, selbst wenn man in Summe unterm Strich möglicherweise auf ausreichend Schlaf kommen würde. Die Studie zeigt auch, wenn der Schlaf der Kinder dann irgendwann hauptsächlich in der Nacht stattfindet, sich also so ein klarer Tag-Nacht-Rhythmus auch zu entwickeln beginnt, dann beginnt sich auch der Schlaf der Eltern wieder zu normalisieren.
Ich glaube, dass sich der Schlaf normalisiert. Dem werden vielleicht einige Hörerinnen und Hörer nicht zustimmen.
Ja, ich glaube, man muss einfach mit bedenken, in dieser Studie wurde der Schlaf objektiv gemessen. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer, die sich da jetzt vielleicht gar nicht so wiederfinden können, die berichten aber natürlich aus einer ganz subjektiven Perspektive, was sie erleben, was sie erlebt haben und was sie empfinden. Und dass es da Unterschiede zwischen objektiv und subjektiv gibt, das überrascht nicht oder das ist fast zu erwarten. Denn gemessener und wahrgenommener Schlaf, das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Und es ist auch so, ich habe es gerade schon anklingen lassen, selbst wenn man jetzt rein rechnerisch in Summe auf genügend Schlaf kommt, ist der Schlaf ja immer noch unterbrochen.
Ja, absolut.
Aber ich denke auch, wenn man sich jetzt fragt, ist das Glas halb voll oder halb leer, dann kann man sagen, es scheint zumindest in dieser Studie vielleicht nicht ganz so schlimm zu sein, wie sich es manchmal anfühlt. Also zumindest, wenn man die Schlafdauer anschaut. Und das kann ja manchmal auch beruhigend sein.
Ja, und ich meine, das ist ja was, was du aus der Insomnietherapie auch häufig erzählst, ne? Dass wenn man jetzt irgendwie an einer Ein- und oder Durchschlafstörung leidet und man sich behandeln lässt, zum Beispiel von dir, dass in der objektiven Messung dann manchmal rauskommt, ach, die Person schläft eigentlich schon und auch genügend Stunden vielleicht, aber der Eindruck ist, oh, ich schlafe eigentlich quasi gar nicht.
Ne? Genau, und das heißt aber auch nicht, dass das eine irgendwie richtiger wäre als das andere, sondern im Gegenteil. Ich glaube, der subjektive Eindruck und auch vielleicht der Leidensdruck, der dann damit zusammenhängt, der ist im Zweifelsfall sogar wichtiger als das, was man objektiv messen kann. Aber das objektiv Gemessene kann vielleicht auch so ein bisschen beruhigen.
Ja, absolut. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen genauer auf diese Unterbrechungen schauen. Es ist ja so, das Baby meldet sich, möchte etwas, hat Hunger, braucht Nähe und die Eltern werden wach. Was macht das dann?
Ja, also Unterbrechungen, unterbrochener Schlaf, schlechtere Schlafqualität, das macht vor allem erstmal müde und ja, verzweifelt manchmal auch wirklich, weil man sich vielleicht fragt, wird das je wieder anders und wie lange dauert das jetzt eigentlich? Also manche Eltern berichten dann auch, sie haben das Gefühl, sie stehen einfach komplett neben sich und sind nicht mehr sie selbst. Und das beeinträchtigt auch die Lebensqualität. Die Konzentration leidet, die Stimmung leidet, man wird reizbarer, das hat Jonas ja auch berichtet. All das sind eben Folgen von Schlafmangel, ob das jetzt subjektiv oder objektiv gemessen ist, ist erstmal egal. Da unterscheiden sich einfach Eltern auch nicht von anderen Menschen. Also es geht ja jedem, jeder so, wenn man nicht ausreichend Schlafmöglichkeiten hat oder gestört wird durch Nachbarn oder Lärm, das ist ja was Ähnliches. Und eine Studie hat auch gefunden, dass der Schlaf die Beziehung zwischen Mutter und Kind beeinflusst. Da gab es einen Zusammenhang zwischen mehr objektiv gemessenen Schlafunterbrechungen und geringerer mütterlicher Sensibilität gegenüber dem Kind. Also die Mütter konnten die Signale ihres Kindes weniger gut wahrnehmen und daher auch nicht so gut darauf reagieren. Und
also wenn der Schlaf oft unterbrochen war, ja?
Genau. Wenn der Schlaf objektiv gemessen oft unterbrochen war.
Mhm.
Und das passt auch dazu, dass schlechter Schlaf nach der Geburt ein Risikofaktor ist für eine sogenannte postpartale Depression. Also eine Erkrankung, bei der die Betroffenen nach der Geburt Symptome wie enorme Erschöpfung, Antriebslosigkeit, innere Leere, Traurigkeit, Schuldgefühle bis hin wirklich auch zu Suizidgedanken entwickeln. Und eine Freundin von mir, die Hebamme ist, hat mir auch erzählt, dass sie die Frauen, die sie nach der Geburt betreut, deshalb auch immer fragt, wie es mit dem Schlafen geht und ob sie auch zur Ruhe kommen können.
Und ganz wichtig, wenn ihr euch an der Stelle wieder findet oder ihr Menschen in eurem Umfeld kennt, die an einer Depression leiden, dann lasst euch helfen. Wir haben euch eine ganze Reihe von Anlaufstellen in die Shownotes gepackt. Christine, eine Frage, die uns oft erreicht hat, war, wie ist denn der Schlaf dann zusammengesetzt? Also eine junge Mutter wollte zum Beispiel wissen, wenn ich nie länger als 2 Stunden am Stück schlafe, weil dann das Baby sich meldet, komme ich dann überhaupt so richtig in den Tiefschlaf?
Ja, also rein zeitlich reicht es aus, um in den Tiefschlaf zu kommen und das zeigt sich auch in Studien. Also in dieser Studie aus den USA, über die wir vorher schon gesprochen haben, wo eben der Schlaf objektiv gemessen wurde, da haben die Forschung gefunden, dass Mütter mit 3 bis 4 Wochen alten Babys mehr Tiefschlaf hatten als noch zum Ende der Schwangerschaft, dafür aber etwas weniger Leichtschlaf.
Mhm.
Und der REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf, dafür steht die Abkürzung, der ist so verknüpft mit ganz intensiven Träumen, der war unverändert im Vergleich zum letzten Schwangerschaftsdrittel. Und eine andere Studie aus Japan, die hat Ähnliches gefunden und berichtet, dass Mütter, die sich gut an die neue Lebenssituation anpassen könnten, also das ist so eine spezielle Gruppe jetzt hier, Die hatten 6 Wochen nach der Geburt zwar weniger Leichtschlaf, aber dafür sind sie nach dem Aufwachen auch schneller wieder in den Tiefschlaf gelangt. Und für mich klingt es jetzt so, als würde sich der Schlaf durchaus zwar verändern, aber der Körper reagiert auch irgendwie so flexibel auf diese neue Situation, dass er trotzdem noch das Bestmögliche rausholt.
Mhm. Ich finde es total interessant, dass in diesen Studien dann immer so der Schlaf nach der Geburt mit dem Schlaf im letzten Schwangerschaftsdrittel verglichen wird, weil ich dann immer denken würde, naja, im letzten Schwangerschaftsdrittel schläft man da nicht vielleicht irgendwie auch schlecht. Weißt du, woher das kommt, dass die Studien sich genau das anschauen?
Ja, also ich meine, hier hatten die einfach verschiedene Messzeitpunkte und das war das, was sie dann genommen und berichtet haben.
Mhm.
Aber wie du sagst, natürlich die Schwangerschaft wirkt sich natürlich auch auf den Schlaf schon aus.
Ja. Lass uns an der Stelle mal übers Stillen sprechen. Wir haben es eben schon gesagt, das ist oft der Grund, dass Eltern geweckt werden, das Neugeborene hat Hunger. Eine unserer Hörerinnen, die hat geschrieben, sie ist in der Stillzeit immer ganz leicht aufgewacht, also es fiel ihr nicht schwer aufzuwachen und sie sagt, sie hatte auch nie diesen ich fühle mich so aus dem Schlaf gerissen Effekt. Also als ob sie und ihr Baby irgendwie so synchronisiert gewesen wären. Und dann hat sie gesagt, sie hat gestillt, ist auch ganz leicht wieder eingeschlafen. Geht aber natürlich nicht allen so, ne? Also andere haben uns erzählt, es war total anstrengend. Das ist natürlich auch was, das wissen Eltern, was die, die stillt, dann einfach vielleicht auch nochmal doller betrifft und das zweite Elternteil dann irgendwie nicht, ne? Wurden denn Stillen und Schlaf, also dieser Zusammenhang, jemals mal untersucht?
Ja, da gibt es schon Studien, wobei immer so die Frage ist, welche Ebene man sich da anschaut. Also ein bisschen flapsig vielleicht formuliert. Fragt man Frauen einfach, wie es so läuft mit dem Stillen und dem Schlafen oder misst man wirklich was auf biologischer Ebene, zum Beispiel Hormone oder auch misst man den Schlaf?
Ja, genau. Also das hätte mich auch interessiert. Was weiß man darüber, was da passiert auf hormoneller Ebene und vielleicht hat das irgendwie Einfluss auf den Schlaf? Also jetzt mal so direkt gesagt, wenn man dann halt das Kind gestillt hat, ist man dann entspannter vielleicht irgendwie, weil man so Job done, sage ich jetzt einfach mal so, und dann kann man vielleicht schnell wieder einschlafen, weil der Körper darauf gepolt ist. Weiß man da irgendwas?
Also 2 Hormone, die eben an der Produktion und auch an der Absonderung von Muttermilch beteiligt sind, das sind Prolaktin und Oxytocin. Das Letztere, das ist auch so ein bisschen bekannt als Kuschelhormon, hat man vielleicht manchmal schon gehört. Und auch wenn man sagen muss, da ist vieles nur aus Tierstudien bekannt, weil man das bei Menschen viel schlechter oder gar nicht untersuchen kann, dann scheint es so zu sein, dass Oxytocin eben Fürsorge- und Bindungsverhalten fördert. Und außerdem wirkt es auch angstreduzierend und fördert Vertrauen. Da kann man sich vorstellen, das passt ganz gut zu Entspannung und damit auch zum Schlaf. Und
ja,
es gibt auch eine Tierstudie, die hat gefunden, dass Oxytocin mehr oder weniger direkt den Schlaf fördern kann. Auch zwischen Prolaktin und Schlaf gibt es wohl einen Zusammenhang. Und insofern kann das Stillen jetzt aus hormoneller Perspektive schon auch den Schlaf der Mutter beeinflussen. Wobei ich würde denken, vermutlich noch wichtiger ist einfach der Hunger des Kindes wird gestillt. Und viele Kinder schlafen ja dann auch an der Brust wieder ein. Und dann kann auch die Mutter wieder entspannt einschlafen.
Ja, vielleicht so eine Kombination einfach, oder? Mhm. Also man hat das Kind versorgt, dann ist man happy, weil das Kind irgendwie glücklich ist, ja. Und dann vielleicht auch noch so ein hormoneller Push, kommt beides zusammen.
Ja, möglich, genau. Aber lass uns doch mal zu Jonas zurückkehren. Also sein Sohn hat ja in den ersten Wochen ganz viel geschlafen, aber das ist nicht so geblieben. Er ist dann alle 2 Stunden wach geworden. Und alles hat natürlich dann auch entsprechende Auswirkungen auf die beiden gehabt. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, Jonas und seine Frau, die wussten natürlich, das ist irgendwie alles normal und haben sich einfach versucht, so aufzuteilen, dass einer dann vielleicht auch manchmal aufs Sofa umziehen konnte. Jonas zum Beispiel, als er keine Elternzeit hatte und morgens dann auch mal zur Arbeit nach Frankfurt pendeln musste. Und er sagt, das war für die beiden irgendwie so völlig okay und auch abgemacht, dass man das in dem Moment dann machen kann. Also eine Person hatte Kinderdienst und der andere dann Dienst auf der Arbeit sozusagen. Und sie haben sich dann aber unter FreundInnen mit Kindern auch mal umgehört, was vielleicht helfen könnte, damit der Kleine das Durchschlafen lernt.
Der Gamechanger war einfach das Abstillen. Und das hatte gut funktioniert. Und dann war das schon, sag ich mal, ab Anfang Mitte Dezember, dass wir wirklich ihn abends hingelegt haben und er hat wirklich komplett durchgeschlafen, ohne dass er irgendwie noch ein Fläschchen wollte oder auch wirklich in seinem Bettchen. Und dann im Januar, Anfang Januar, haben wir die Kita-Eingewöhnung angefangen. Und das war dann so eine Zeit, da wurde das dann wieder schlimmer. Er hat zwar nachts geschlafen, aber nur noch bei uns im Bett. Wir haben einfach gemerkt, er braucht total die Nähe. So ein Rückversichern, Mama und Papa sind da. Und da haben wir ihn dann wirklich oft ins Bett geholt, mit den Auswirkungen, dass dann teilweise von uns einer auch aufs Sofa ausgewichen ist. Das hat aber vielleicht so einen Monat angedauert, würde ich ungefähr sagen. Und dann wurde das auch wieder besser.
Also du hörst es so ein bisschen raus. Jonas Sohn lernt den Tag-Nacht-Rhythmus und lernt die Kita kennen, wird nicht mehr gestillt. Das hat er erstmal irgendwie alles ein bisschen besser gemacht. Und dann ändert sich im Schlaf aber natürlich immer mal wieder was. Und das ändert den Schlaf von dem Kleinen und natürlich auch von Jonas und seiner Frau. Vielleicht sprechen wir an der Stelle aber erstmal ganz kurz über den ersten Punkt, den Jonas da gemacht hat, über das Abstillen. Ich nehme mal an, wenn es gar nicht so viel Forschung über Stillen jetzt an sich gibt, dann vielleicht ja auch nicht über Abstillen. Kann man vielleicht trotzdem sagen, ob es dem Schlaf der Mutter hilft?
Ja, das Abstillen ist schon was ein entscheidender Schritt sein kann, wenn der Schlaf der Mütter dadurch belastet ist. Also muss man auch mal sagen, es gibt ja auch Mütter, wo der Schlaf gar nicht belastet ist und da gibt es auch keine Notwendigkeit, das irgendwie zu ändern. Die Idee dahinter ist einfach, das Kind braucht die Nahrungsaufnahme in der Nacht eigentlich nicht mehr, wenn es dann ein gewisses Alter erreicht hat, ist es aber gewohnt und nutzt auch so das Nuckeln an der Brust vielleicht, um wieder in den Schlaf finden zu können. Also es ist eine Strategie des Kindes. Und was man dann versucht, ist, dass man die Nahrungsaufnahme eben mehr auf den Tag verlagert, um Kind und damit auch Eltern ein besseres Durchschlafen zu ermöglichen. Also das Kind, muss man sagen, das wacht ja auch auf, wenn es dann in der Nacht immer wieder Nahrung braucht oder möchte. Und der Schlaf ist ein enorm wichtiger Entwicklungsfaktor für das Kind. Also wichtig für eine gesunde Entwicklung. Wenn ein Kind jetzt Fläschchennahrung bekommt, dann gibt es auch eine ähnliche Strategie. Bei der verdünnt man die Milch immer weiter mit Wasser. Das ist nämlich einfach weniger attraktiv als Milch und fördert eben auch dann eher eine Nahrungsaufnahme am Tag. Wenn man jetzt aber wirklich davon ausgeht, dass das Kind das Stillen oder auch das Fläschchen als Strategie braucht, um nach dem Aufwachen wieder einschlafen zu können, dann braucht man eben auch eine neue Strategie. Also das Kind muss lernen, von alleine auch wieder einschlafen zu können oder ohne, zumindest ohne Fläschchen, ohne an der Brust zu nuckeln. Manche Kinder lernen das von alleine, andere brauchen vielleicht einfach da Unterstützung. Oder wie Jonas berichtet, manchmal braucht es dann zwar nicht mehr die Brust der Mama oder das Fläschchen, aber Nähe und Geborgenheit.
Viele Eltern beschreiben ja, dass sie erst vom kleinsten Geräusch des Kindes wach werden oder sogar etwas anderes passiert, nämlich dass die Stille sie wach hält, wenn sie Angst haben, das Kind atmet vielleicht nicht mehr. Und mit der Zeit beschreiben einige dann aber auch, dass sie sehr gut auch im Schlaf unterscheiden können. Ist das jetzt ein Ich-brauch-dich-gerade-Geräusch vom Kind oder ist das vielleicht irgendein ganz anderes, normales Schlafgeräusch? Macht das Elternsein etwas mit der Art und Weise, wie wir Reize filtern im Schlaf?
Es gibt einige neuere Studien dazu, dass wir durchaus im Schlaf auch Reize unterscheiden können, also auch auf relevante Reize. Ein schreiendes Baby wäre sowas, vielleicht stärker reagieren als auf bedeutungslose Reize. Das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, ist aber, ich muss sagen, erstaunlich schlecht untersucht. 1967, also schon sehr lange her, gab es eine Studie, die hat geschlussfolgert, dass Frauen nach der Geburt ihres Kindes schnell lernen, die Schreie des eigenen Neugeborenen von denen anderer Babys zu unterscheiden. Und die Frauen erwachten dann auch am ehesten durch das Schreien des eigenen Kindes. Eine kleine Studie aus dem Jahr 1973, also wenige Jahre später, aber immer noch sehr alt, fand, dass Frauen nach der Geburt insgesamt leichter durch Geräusche aufgeweckt werden konnten. Und die Art des Reizes, die hat dabei aber jetzt keine Rolle gespielt. Also was da genau passiert in dieser spezifischen Situation, wenn man ein Kind bekommt, was sich dann eben nachts meldet, das wissen wir nicht. Aber es scheint sich zumindest etwas zu verändern.
Mega interessant. Also Forschungslücke aufgetan an der Stelle. Lass uns mal auf die Änderungen schauen, die sich im Alltag der Eltern bemerkbar machen. Jonas hat das ganz am Anfang der Folge ja schon gesagt. Er war manchmal leicht reizbar, wenn ihm dann der Schlaf gefehlt hat. Seine Frau und er, die haben sich auch über Dinge gestritten, hat er mir erzählt, die sonst eher kein Thema gewesen wären. Also Schlafmangel über Wochen. Kann man sagen, lässt der uns zu anderen Menschen werden. Ich sage es jetzt einfach mal so ganz drastisch.
Ja, darüber, was Schlafmangel mit uns macht, also unabhängig jetzt, ob die Ursache dafür ein Kind ist oder nicht, darüber haben wir ja schon öfter hier im Podcast gesprochen. Wir werden einfach müder, unkonzentrierter, die Stimmung wird schlechter. Und Auch die Interaktion mit anderen Menschen, die ist davon betroffen. Also wir tun uns zum Beispiel schwerer, Kompromisse zu schließen oder auch Konflikte zu lösen. Und viele Eltern würden das vermutlich sofort unterschreiben, dass der Schlafmangel sie zumindest für eine gewisse Zeit zu anderen Menschen gemacht hat.
Also der Schlafrhythmus von Eltern, der kann sich auf jeden Fall langfristig ändern. War auch bei Jonas so? Er erzählt hier, wie es bei ihm früher war.
Ich habe abends lange gelegen, auch so viel am Handy gelegen, irgendwie noch Videos geguckt, zusammen auch lange Serie geschaut, dann ich noch am Handy im Bett gelegen und dann vor 12 Uhr eigentlich selten wirklich so zur Seite gelegt und dann wirklich gesagt, jetzt schlafe ich. Mittlerweile lasse ich das Handy vorm Schlafzimmer. Versuchen spätestens um 10 Uhr vorm Fernseher eigentlich alles einzupacken und dann uns fertig zu machen. Und dann, ja, je nachdem, wie der kleine Mann so drauf ist, startet der Tag dann im Normalfall so um 7 Uhr. Dann ist er wach und dann fordert er uns.
Also, du hörst raus, Jonas nimmt's wie gewohnt gelassen. Ich würde gern von dir wissen, was wissen wir da? Also ist das auch wieder so eine Frage des Chronotyps, ob Eltern so einen Rhythmuswechsel dann gut wegstecken?
Ja, also Chronotyp eben eine Präferenz für ein bestimmtes Wach-, aber auch ein bestimmtes Schlaffenster. Kinder haben oft eine recht ausgeprägte Frühtendenz. Also sind eher Frühtypen oder man würde auch sagen Lerchen. Das heißt, sie stehen gerne früh auf. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, in denen meine Schwestern und ich auch am Wochenende echt immer schon so um 7 oder so aufgestanden sind. Wir durften dann fernsehen, das dürfen wir sonst nicht so viel, aber unsere Eltern, die konnten in dieser Zeit dann noch weiter schlafen. Wir waren also zu dieser Zeit ziemliche Lerchen vom Chronotyp her und definitiv mehr Lerchen als unsere Eltern.
Und eure Eltern hatten eine gute Strategie, ne? Also wir schlafen jetzt und ihr dürft was, was für euch aufregend ist.
Genau. Aber klar, also mit Kindern, da verschiebt sich der Rhythmus der Eltern dann auch oft. Allerdings gibt es beim Chronotyp ja auch eine deutliche erbliche Komponente. Also wenn die Eltern eher Spättypen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch auch, dass die Kinder eher eine Tendenz zum Spättyp haben. Und auch selbst wenn die als Kinder noch deutlich früher dran sind, dann gibt es möglicherweise trotzdem schon eine gewisse Tendenz zum Spättyp. Das heißt, sie stehen dann trotzdem zwar nicht so früh auf wie die Erwachsenen, aber vielleicht nicht so früh wie die Kinder von Frühtypen.
Das ist eigentlich doch ganz gut, oder? Dass man das weitergeben kann. Dann ist es vielleicht nicht so ein ganz krasser Spagat zwischen irgendwie Früh- und Spättypen. Was bei Jonas was ist, was er recht gut wegsteckt, kann natürlich auch heftiger sein. Eine unserer Hörerinnen, die hat nach der intensiven Anfangszeit und als das Kind dann eigentlich längst nicht mehr der Wecker war, eine Insomnie entwickelt. Sie hat uns geschrieben, dass es mit circa 6 Monaten, also als das Kind 6 Monate alt war, nur noch selten vorkam, dass sie und ihr Mann nachts raus mussten. Da hat sie wirklich dann geschrieben, Halleluja, das ist bis heute so geblieben und sie ist dafür endlos dankbar. Und dann hat sie aber so richtig Schlafprobleme bekommen. Also sie hat gesagt, dass sie ständig aufgewacht ist, nicht gut einschlafen konnte, dann auch wirklich, wenn sie nachts aufgewacht ist, auch länger wach gelegen hat, sehr früh morgens aufgewacht ist. Sie schreibt so gegen 4:30 oder 5 Uhr und dann insgesamt natürlich sehr wenig Schlaf bekommen hat, obwohl sie lange genug im Bett war, hat gesagt, das leiseste Geräusch hat sie aufgeweckt und sie dachte dann auch immer, bei ihrer Tochter sei etwas und sie müsste dann deswegen aufstehen. Weiß man, ob das mehr Eltern so geht, dass sie dann Probleme entwickeln nach dieser Anfangszeit, wenn das Kind vielleicht eigentlich schon durchschläft?
Dazu kenne ich jetzt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, aber wir wissen, dass es bei der Entwicklung von Ein- und oder Durchschlafstörungen mit Tagesbeeinträchtigung, also einer Insomnie, dass da Lernprozesse eine ganz wichtige Rolle spielen. Also man verlernt das gut Schlafen. Und ein Kind, das einen immer wieder weckt, wo man dann auch natürlich immer wieder einschlafen muss, das ist für manche Menschen eine Situation, in der sie dann das Gutschlafen verlernen. Und man merkt das eben dann, wenn man eigentlich wieder schlafen könnte, also auch wenn das Kind dann besser durchschläft, aber es klappt dann nicht mehr. Und das ist schon was, was mir auch immer wieder in der Schlaftherapie begegnet, dass Frauen sagen, ich schlafe nicht mehr so gut, seit damals mein erstes Kind geboren wurde.
Wir wollen jetzt an der Stelle mal drüber sprechen, wie Eltern mit dieser besonderen Zeit gut umgehen können. Denn so viel steht ja fest, ein Kind ist natürlich viel mehr als Schlafmangel. Das müssen wir hier dringend nochmal betonen. Und wir sagen nochmal Danke an alle Mamas und Papas, dass sie die Zeit so gut durchgestanden haben, auch mit uns, ne? Viele Grüße gehen raus. Bleiben wir aber vielleicht an der Stelle mal kurz bei Hörerin Anna, die eine Insomnie entwickelt hat. Sie ist ja erstmal zur Hausärztin. Das würdest du an der Stelle wahrscheinlich auch empfehlen, ne?
Also die Hausärztin oder auch der Kinderarzt ist da sich eine ganz gute Anlaufstelle. Denn man muss sagen, wenn die Eltern so schlecht schlafen, dann schläft auch das Kind oft schlecht oder nicht ausreichend. Und Schlaf ist zentral für eine gesunde Entwicklung. Also das muss man natürlich auch immer mit einbeziehen. Es gibt auch zum Beispiel Fütter- oder Schreisprechstunden. Das läuft manchmal auch unter einem anderen Namen. Das ist jetzt kein feststehender Begriff oder so für so eine Sprechstunde. Indem man sich aber zum Schlaf beraten lassen kann. Also insbesondere in größeren Städten gibt es normalerweise sowas. Da kann man auch mit Verhaltensänderungen, zum Beispiel einer klaren Tag-Nacht-Struktur oder sowas wie einer Veränderung des nächtlichen Fütterns viel erreichen. Und dann wird eben auch hoffentlich die Situation für Kinder und deren Eltern besser.
Dann lass uns mal zu üblichen Schlafmangel kommen, so nenne ich es jetzt mal, zu diesen Unterbrechungen. Muss man denn da Angst vor langfristigen negativen Folgen haben?
Das ist schwer zu beantworten und zu diesem Thema in seiner ganzen Komplexität gibt es auch keine Studien. Aber klar, wenn man jetzt den Schlafmangel alleine anschaut, dann könnte man das schon vermuten. Denn dazu, dass zu wenig Schlaf negative gesundheitliche Konsequenzen hat, gibt es ja mehr als genügend Studien. Allerdings ist Elternschaft ja doch eine andere Situation und da würde ich irgendwie gerne darauf vertrauen, dass die Natur das schon so eingerichtet hat, dass sich die negativen gesundheitlichen Auswirkungen in Grenzen halten. Mhm. Man könnte da ja zum Beispiel argumentieren, Frauen haben in der Regel eine höhere Lebenserwartung als Männer. Stillen, das weiß man, hat positive gesundheitliche Folgen. Wir wissen auch, dass soziale Kontakte und eine gute familiäre Bindung oder Bindungen sich positiv auf die Gesundheit auswirken und da erhöhen natürlich Kinder die Wahrscheinlichkeit, dass man gute und auch verschiedene familiäre Bindungen hat. Eventuell achten Eltern auch eher auf eine gesunde Ernährung und geben das Rauchen der Kinder wegen auf. Also möglicherweise gibt es auch einen Ausgleich dieser negativen Folgen des Schlafmangels auf anderen Ebenen. Es ist recht komplex.
Und das finde ich eine mega schöne Sichtweise. Ja. Und also, dass man da vielleicht auch mal im Kopf behält, okay, wofür eigentlich? Ich glaube, das haben Eltern sowieso im Kopf. Wie gehen Eltern mit dieser besonderen Zeit denn vielleicht auch einfach am besten um? Lass uns da mal so ein bisschen drauf schauen. Was kannst du da sagen aus der Sicht der Schlafforschung oder aus deiner persönlichen Einschätzung?
Also ich glaube, das Teilen von Aufgaben auch in der Nacht, soweit es möglich ist, das kann hilfreich sein. So wie bei Jonas, wo ich das Gefühl hatte, das Kümmern um das Kind hat wirklich den gleichen Stellenwert auch wie der Job. Also Kinderdienst ist gleichwertig wie der Dienst auf Arbeit.
Ja, so habe ich ihn auch verstanden.
Oder man kann auch sowas machen wie, dass wer in der Nacht Dienst hat, der darf dann am Morgen ausschlafen, um so diese Unterbrüche ein bisschen auszugleichen. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man offen über Belastungen spricht. Nicht jeder, nicht jede reagiert gleich und ist auch durch den Schlafmangel gleich belastet. Und manchmal kann man gar nicht nachvollziehen, dass eine andere Person da vielleicht so sehr dadurch belastet ist. Und ganz wichtig ist, glaube ich, bevor es nicht mehr geht, sollte man sich unbedingt professionelle Unterstützung holen und das vor allem auch nicht als Zeichen der Schwäche sehen.
Und was wir an der Stelle ganz dringend auch nochmal sagen müssen, ist, nicht jede und jeder, der oder die ein Kind hat, hat natürlich Hilfe vom anderen Elternteil. Also Alleinerziehende stemmen diese intensive Zeit oft komplett ohne Hilfe und das ja auch in der Nacht. Gibt es da eigentlich Empfehlungen? Kann man da überhaupt irgendwas raten, wenn es mit dem Schlaf einfach ganz schwer funktioniert?
Ja, ganz schwierige Frage, aber auch da einfach frühzeitig Unterstützung holen, wenn das nötig ist. Und auch wenn man in der Nacht alleine ist, dann ist es trotzdem sehr wichtig, manchmal einfach die psychische Belastung teilen zu können.
Es gibt da auch Hilfsangebote, zum Beispiel sowas wie die frühen Hilfen. Das sind zum Beispiel Angebote für Eltern von Kindern von 0 bis 3 Jahren in schwierigen Situationen. Da kann man auf elternsein.info sich mal umschauen, nach einer Hilfe auch suchen. Auch der oder die Kinderärztin oder Hebamme kann natürlich an der Stelle auch weiterhelfen. Das kann natürlich wichtig sein, denn manchmal ist ja der Schlafmangel nur eins von vielen Problemen und Herausforderungen, bei denen Eltern Hilfe brauchen. Kommen wir an der Stelle zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Von diesem Tipp hier, da haben uns echt viele HörerInnen erzählt und ich habe den auch auf vielen Ratgeberseiten gelesen. Da steht dann, schlafen Sie, wenn Ihr Kind schläft. Also gemeint ist sowas wie, man kann ja auch Schlaf nachholen am Nachmittag, so das Mittagsschläfchen vom Kind mitmachen, vielleicht auch abends früh ins Bett gehen. Was sagst du? Sinnvoller Tipp?
Der Tipp fällt, glaube ich, so in die Kategorie sicher lieb gemeint und wenn es klappt, super, aber was, wenn nicht?
Mhm.
Es ist ja auch so, dass man die Zeit, in der das Kind schläft oder mal keine direkte Betreuung braucht, auch anderweitig nutzen möchte oder sogar muss. Also mal duschen, mal in Ruhe auf Toilette gehen, aufräumen, ein wichtiges Telefonat erledigen oder vielleicht auch mal einfach ein bisschen Zeit für sich haben. Und die Frage ist auch, was, wenn ich am Mittag gar nicht schlafen kann, weil ich zum Beispiel auch niemand bin, der schon bevor das Kind da war, Nickerchen machen konnte.
Ja, und irgendwie dieser Tipp, der suggeriert ja auch so ein bisschen, ja, Kind und Mama oder Papa sind auf jeden Fall irgendwie synchronisiert, ja. Also man erstellt ja auch so ein bisschen so diesen Mythos, ja, man ist dann hormonell einfach abgestimmt und dann klappt das sowieso. Und wenn es dann nicht klappt, sorgt es vielleicht für Stress, ne?
Ja, ja. Und wie man es schafft, auch mit einem kleinen Kind auf den nötigen Schlaf zu kommen, das ist sicher von Mensch zu Mensch einfach verschieden. Statt mit so einem nett gemeinten Tipp ist es vielleicht manchmal auch besser zu fragen, wie man selbst helfen kann. Also ob man für die andere Person vielleicht einfach mal einkaufen gehen kann, wenn man in der Stadt ist. Oder ob man zum Beispiel auch das Kind betreuen kann, während dann die Mama oder auch der Papa Zeit hat für andere Dinge.
Ja, und ich glaube, an der Stelle zu sagen, Schlaf priorisieren kann immer wichtig sein. Das ist ja auch nochmal gut. Das sagst du immer. Ich finde, das ist so ein Mantra, das vergisst man oft im Alltag, weil man immer so tut wie, ja, der eigene Schlaf und so. Und das stellt man dann alles irgendwie hinten an. Und wenn man Eltern dabei unterstützen kann, den Schlaf zu priorisieren, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Sache. Christine, was nehmen wir daraus mit?
Ich glaube, für mich ist wirklich so eine ganz wichtige Perspektive, dass man, so schwer diese Zeit auch für manche Eltern sein mag, es ist sie nicht für alle, aber für manche ist sie sehr schwer, dass man trotzdem sich auch vor Augen hält, dass es ganz viele positive Dinge mit sich bringt und das vielleicht auch auf ganz anderen Ebenen der Fall ist, als man das manchmal so denkt.
Ja, und dass es ja Möglichkeiten gibt, mit dem Schlafmangel auch gut umzugehen. Am Ende dieser Folge haben wir noch eine Empfehlung für euch, und zwar den Gyncast, den Gynäkologie-Podcast vom Tagesspiegel.
Dort gibt es jeden dritten Donnerstag im Monat spannende Folgen über den weiblichen Körper. Und die Hosts Esther und Anna beantworten zusammen mit Chefärztin Dr. Mandy Mangler zum Beispiel Fragen wie, was ist eine Wochenbettdepression und wie finden junge Mütter da wieder raus?
Oder wie klingt ein Kaiserschnitt? Warum kennen sich selbst ÄrztInnen manchmal nicht mit der Klitoris aus? Der Podcast, der ist wissenschaftlich fundiert, so wie unserer, also hört da gerne mal rein, vielleicht gefällt er euch. Es gibt ihn zum Beispiel auf tagesspiegel.de/podcasts oder eben auch bei vielen Podcast-Plattformen. Und bis dahin wünschen wir euch wie immer, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.